Krebserkrankungen haftet etwas sehr Schicksalhaftes an. Und trotzdem können wir systematisch unser Risiko senken. Und was ihr eben tun könnt, um euch besser zu schützen, das besprechen wir heute. Herzlich willkommen. Mein Name ist Moritz Binder. Ich bin Arzt für Gesundheit und begrüße dich zu einer neuen Folge im Podcast Länger leben. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Länger-Leben-Podcast. Heute sprechen wir über Krebs, eine der häufigsten Todesursachen weltweit. Im Ranking der Todesursachen liegt es nach den Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf Platz 2 und die Lebenszeitprävalenz beträgt 40%. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass im Laufe des Lebens man eine Krebsdiagnose bekommt, liegt eben bei den 40%. Und es ist leider so, dass sich in den letzten Jahrzehnten da ehrlicherweise nicht so viel getan hat. Also wenn man überlegt, in den 70er Jahren, da hat der US-Präsident Nixon den War on Cancer erklärt. Ganz ambitioniertes Forschungsprojekt, das bis heute auch läuft. Und da sind Milliarden in die Forschung gebuttert worden. Und wenn man dann aber nüchtern sich über Lebenszeiten bei einem metastasierten Krebs anguckt, dann sind die nur ganz marginal angestiegen. Und da gibt es auch aus meiner Sicht zu Recht viel Kritik, dass wir da eben in der Therapie, in der Versorgung dann so viel Geld investieren und die Leute letztlich mit einer häufig schlechten Lebensqualität da weiterziehen und ihnen aber ehrlicherweise an vielen Punkten leider nicht so gut helfen können. Es gibt Dinge, die die Schulmedizin anbietet, die in Bezug auf onkologische Erkrankungen total hilfreich sind und über die sprechen wir heute auch. Was wir aber hauptsächlich machen, ist kurz zu überlegen, wie entsteht der Krebs, was macht den aus, wie kann man den irgendwie so qualitativ fassen und dann eben, wie können wir das Risiko senken, vor allen Dingen mit den Lebensstilsäulen, aber eben auch, was kann die konventionelle Medizin anbieten. Ich weiß, dass es sehr pauschal ist, über den Krebs zu sprechen, weil alleine, wenn man sich so Therapiealgorithmen von Darmkrebs anguckt, dann gibt es so viele unterschiedliche Varianten und dann Stadien und histologische Befunde und sowas, dass einem ganz schwindelig wird, wenn man so einen Therapiealgorithmus in der Grafik anguckt. Und da haben wir noch nicht mal die Differenzierung zu Lymphomen und Prostatakarzinom und was der Geier was gemacht. Ich glaube aber, es ist trotzdem hilfreich oder hoffe das zumindest, das einmal so durchzugehen mit euch. Wenn wir jetzt einen Schritt zurückgehen und uns überlegen, okay, was ist dieser Krebs eigentlich? Was sind maligne onkologische Erkrankungen? Dann gibt es zwei zentrale Merkmale von Krebszellen in Abgrenzung zu gesunden Körperzellen. Und das erste, das ist das dysregulierte Zellwachstum. Also eine gesunde Zelle, zum Beispiel im Darm, aber da kann man jetzt jede Körperzelle letztlich nehmen, egal ob Leber, Haut oder irgendeine andere Zelle. Also eine gesunde Darmzelle, die hat ein Gleichgewicht zwischen Wachstum, Teilung, Differenzierung. Also da gibt es so Tumorsuppressorgene und Onkogene und die regulieren sehr feinmaschig oder engmaschig, wie sich eben Körperzellen teilen oder auch nicht. Und bei Krebszellen ist dieses Gleichgewicht gestört. Das heißt, die teilen sich unkontrolliert und undifferenziert, ohne Rücksicht auf Verluste, machen die einfach, was sie wollen. Die halten sich nicht an diese Ordnung, die eigentlich vorgesehen ist. Und das zweite Merkmal, das ist die Fähigkeit zur Metastasierung. Also eine gesunde, normale Darmzelle. Die ist im Darm und die ist da zufrieden. Die bleibt da auch, weil da fühlt sie sich wohl, da kann die ihre Aufgabe gut erfüllen und da ist die eben. Eine Darmkrebszelle, wenn da ein solider Darmkrebs sich schon manifestiert hat, da kann dann so eine Darmkrebszelle aus diesem Primärtumor sich ablösen und über verschiedene Wege, aber meistens durch den Blutkreislauf oder auch das Lymphsystem an einen anderen Ort im Körper wandern und dort Metastasen bilden. Also die hält sich auch hier in der Hinsicht nicht an diese Regel, dass man halt in dem Organ, in dem man irgendwie entstanden ist, bleibt, sondern die Darmkrebszelle, die sagt, ich gehe jetzt auf Erkundungstour, ich lasse mich mal ins Blut plumpsen und düst dann irgendwo hin und schau, wo es woanders ist. Und da lässt sie sich dann nieder, teilt sich weiter, bildet einen weiteren Tumor und dann letztlich diese Metastasen. Und anhand der Gefäßanatomie kann man häufig auch erklären, warum es eben bei bestimmten Krebsarten zu bestimmten Metastasierungsmustern kommt. Also beispielsweise könnte es sein, dass das Symptom, das letztlich zur Diagnose eines Brustkrebses führt, der Rückenschmerz ist. Jetzt denkt man, warum hat man den Rückenschmerz bei Brustkrebs? Das ergibt ja keinen Sinn. Aber es ist eben häufig so, dass Brustkrebs als Metastasenort zum Beispiel die Wirbelsäule hat. Und dann setzen sich die Brustkrebszellen in den Knochen, lösen den auf und dann kommt es zu Rückenschmerzen und dann geht die Patientin zum Arzt und dann macht man Diagnostik und dann sieht man, weit fortgeschrittener, eben metastasierter Brustkrebs. Und dann schließt sich natürlich die Frage an, wie entsteht der Krebs? Und da muss man sagen, dass die Krebsentstehung ein total komplexer, vielschichtiger, in Teilen auch unverstandener Prozess ist. Das ist anders als zum Beispiel die kardiovaskulären Erkrankungen, wo wir sehr genau beschreiben können, welche Risikofaktoren auf molekularer Ebene über welche Signalwege diese Pathogenese vorantreiben und dann letztlich den Herzinfarkt macht. Das ist also grundsätzlich bei den Krebserkrankungen viel schwieriger, da einen Überblick zu bekommen. Und es ist natürlich auch ganz unterschiedlich, je nachdem, über welche Krebsart wir jetzt genauer sprechen würden. Es gibt aber trotzdem zwei Hauptmechanismen, die eine Rolle spielen und über die man dann auch die Risikofaktoren bzw. das, was man eben machen kann, um sein Risiko zu senken, ein bisschen herleiten kann. Und das eine sind die Genmutationen. Und die sind manchmal tatsächlich von Geburt an da. Also ein Beispiel dafür, das ist diese erbliche Mutation des BRCA-Gens. Da gibt es 20 Stück, aber man testet auf 2 meistens. Und wenn man da eine positive Genkonfiguration hat, dann ist das Risiko für Brust- und Eierstockkrebs massiv erhöht. Und eine prominente Patientin ist Angelina Jolie. Die hat sich ja vor vielen Jahren mittlerweile die Brüste abnehmen lassen, hat sich einer OP unterzogen, wo eben das Brustgewebe entfernt wurde, weil sie positiv auf dieses Gen getestet wurde. Das fiel in der Familienanamnese, vermute ich auch, dass es da gehäufte Brustkrebsmanifestationen gab und dann kann man das testen lassen. Und da hat man gesehen, dass eben dieses penetrierende Gen auf eine Art vorliegt und damit die Lebenszeit, also das Risiko dafür, dass sie im Laufe ihres Lebens eine Brustkrebsmanifestation erlebt, wahrscheinlich bei 80-90% liegt. Und dann hat sie abgewogen, hat gesagt, okay, ich entledige mich dieses Risikos, mache die OP und kann dann kausal eben vermeiden, dass ich Brustkrebs bekomme. Das macht aber tatsächlich nur einen kleineren Teil aus, wenn wir jetzt über Genmutationen sprechen. Der weitaus größere Chunk, das sind Mutationen, die über äußere Einflüsse entstehen, also durch unseren Lebensstil, einfach durch die Zeit, die wir auf der Erde verbringen, also zum Beispiel durch Strahlung. Also Piloten oder Menschen, die mit Pflanzenschutzmitteln arbeiten oder, die, wenn jemand viele CT-Untersuchungen hat und eben Strahlung ausgesetzt ist, dann wissen wir, dass diese Strahlung die Gene kaputt macht, also diese Information, die in unserem Genmaterial gelagert ist und die eben bei jeder Zellteilung benötigt wird. Und wenn da ein bisschen Rauschen und Unruhe drin ist, dann kann man sich vorstellen, dass wenn die Zellen sich dann teilen, es zu diesen Störungen kommt, die dann eben ein undifferenziertes Zellwachstum macht und dann letztlich den Krebs begünstigt, beziehungsweise die Krebsmanifestation. Und unter normalen Umständen ist es so, dass wenn da Krebszellen sind, unser Immunsystem die erkennt. Also das Immunsystem kann differenzieren in gesunde normale Darmzelle und kranke, pathologische, kaputte Darmkrebszelle. Also jetzt in diesem Moment, wo ich diesen Podcast aufspreche oder du ihn hörst, hast du Tausende, vielleicht Hunderttausende Krebszellen in deinem Körper. Das ist aber kein Problem, weil das Immunsystem die eben detektiert und dann auffrisst. Und manchmal, und das ist eben der zweite Punkt, den man als Hauptmechanismus für die Krebsentstehung neben den Genmutationen ein bisschen herausarbeiten kann, das ist dann die Immundefizienz. Also normalerweise erkennt unser Immunsystem Krebszellen und zerstört sie dann. Aber im Alter, deswegen gibt es im Alter zunehmend, ab dem mittleren Lebensalter, gibt es mehr Krebserkrankungen. Oder wenn man ein geschwächtes Immunsystem hat, durch eben Lebensstil, jetzt haben wir schon so einen leichten Hint, wenn man immer gestresst ist und Angst hat und alles zu viel ist. Und das ist nichts, woran man glauben muss, sondern das bildet sich einfach in epidemiologischen Daten zum Beispiel ab, dass niedriger sozioökonomischer Status das begünstigt. Da können wir jetzt nicht direkt auf eine Kausalität schließen und da werden noch andere Faktoren mit reinfallen. Also jemand, der niedrigen sozioökonomischen Status hat, der wird wahrscheinlich auch weniger Screening-Untersuchungen wahrnehmen und sowas. Aber wir können aus verschiedenen Richtungen erklären, dass ein geschwächtes Immunsystem eben nicht in dem Maße kompetent ist, wie es das bräuchte, um all diese Krebszellen zu fassen, und dann entwischen die dem sozusagen und können sich dann ungehindert vermehren, bis ein solider Tumor entsteht. Und wenn das der Fall ist, dann ist es eben viel, viel schwieriger für das Immunsystem, dann noch dem entgegenzutreten und diese vielen Krebszellen, die sich dann da zusammengefunden haben, dann noch zu verhindern oder eben wieder wegzubekommen. Wenn es dann aber zur Krebsmanifestation, also zur Entstehung dieses soliden Tumors gekommen ist, dann gibt es drei klassische Behandlungsmethoden, die die konventionelle Medizin uns anbieten kann. Das ist die Operation. Also wenn ich einen Darmkrebs habe, dann kann man den Teil des Darms, der da betroffen ist, entfernen mit den Krebszellen. Das zweite wäre die Strahlentherapie, wo man eben, um es ein bisschen burschikos zu formulieren, diese Krebszellen wegbrutzelt. Und es gibt die Chemotherapien. Und da versucht man eben möglichst selektiv, weil das aber nicht häufig in dem Maß gelingt, wie man sich das wünscht, haben die so starke Nebenwirkungen oft, wo man aber mit Chemotherapeutika versucht, diese Krebszellen eben kaputt zu machen. Und da muss man sagen, in Teilen ist da viel passiert in den letzten Jahrzehnten. Also wenn wir zum Beispiel auf pädiatrische auf Blutkrebserkrankungen bei Kindern schauen, dann gibt es da richtig tolle Erfolge. Also ganz, ganz vielen Kleinkindern, natürlich gibt es da auch schlechte Verläufe und ganz tragische, aber wirklich vielen und vor allen Dingen eben viel, 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 viel mehr als vor 50 Jahren dieser betroffenen Kinder, können wir heute helfen und können die in der Regel heilen. Und dann gibt es so auch im Erwachsenenbereich bei bestimmten Lymphomen oder sowas gibt es wirklich einfach ganz tolle Fortschritte, die da passiert sind. Wenn man aber ein bisschen nüchtern einen Schritt zurückgeht und überlegt, okay, wie haben sich eben zum Beispiel 5-Jahreszeit Überlebensraten von metastasierten Darmkrebsmanifestationen verändert, dann ist das sehr überschaubar. Das ist auch ein ganz großes Fass, oder kann man wahrscheinlich viel Gedanken sich zu machen, wie viel Geld wir da investieren und ob das da an der richtigen Stelle ist, ganz unabhängig von der Verteilungsfrage, ob wir da den Patienten häufig so einen Gefallen tun, wenn wir dann mit Hunderttausenden von Euro statistisch ein paar Tage Lebenszeit rausquetschen. Das ist immer ein bisschen ein anderes Thema. Also erstmal möchte ich festhalten, dass leider in vielen Bereichen der Onkologie da trotz dieses hohen Invests und der vielen Hoffnung, die da irgendwie in die Forschung gesteckt wurde, wir in dem Bereich nicht so viele Fortschritte hatten die letzten Jahrzehnte. Und jetzt gibt es aus meiner Sicht, wenn man dann über Prävention von Krebserkrankungen spricht, zwei Regeln, die man beachten darf. Die erste ist, bekomm keinen Krebs. Werdet ihr sagen, ja, vielen Dank für den Tipp, aber es gibt eben einige Sachen, die man da beachten kann. Ja, ganz klassisch oder naheliegend oder plakatives Beispiel, es ist eben Sonnenbrand, eine übermäßige UV-Strahlenexposition auf die Haut, das Risiko für Hautkrebs massiv erhöht. Deswegen darf man sich einschmieren. Und so mit Sonnencreme. Und so kann man dann bestimmte Chemikalien, Pflanzenschutzmittel zum Beispiel meiden oder rauchen. Das ist sowieso eine ganz doofe Idee in vielerlei Hinsicht. Also diese ganzen Risikofaktoren, die man eben in Zusammenhang sehen kann mit einzelnen Krebserkrankungen, wenn man die einfach möglichst meidet, dann senkt man dadurch sein Risiko, Krebs zu bekommen. Ein noch relevanterer oder zumindest häufiger übersehener Aspekt aus meiner Sicht ist, dass Übergewicht eine massive Erhöhung des Krebsrisikos im weitesten Sinn macht. Und vermutlich ist es gar nicht das Übergewicht selber, sondern das, was damit häufig einhergeht. Nämlich Menschen, die übergewichtig sind, die sind häufig, nicht immer. Aber es gibt andersrum auch ranke und schlanke Menschen, die sehr stoffwechselungesund sind oder einen Diabetes haben. Also es gibt übergewichtige Menschen, die stoffwechselungesund sind und insulinresistent. Also die haben eine Hyperinsulinämie, also mehr Insulin im Organismus, als das physiologisch der Fall ist. Und dieses Insulin, das wirkt wie ein Wachstumstreiber auf die Zellen. Also chronisch erhöhte Insulinspiegel, die begünstigen dann eben die Entstehung von Krebs. Und das kann man in epidemiologisch, also man kann das dann auf molekularer Ebene erklären und man kann es in epidemiologischen Studien, Zungenbrecher, kann man es auch nachweisen oder einfach sehen, dass da eine enge Korrelation besteht zwischen dem Übergewicht und verschiedenen Krebsarten, unter anderem Brust-, Darm- und Pankreaskarzinomen. Und wenn man diese Stoffwechselgesundheit also verbessert durch gesunde Ernährung, Bewegung, normales Körpergewicht, ich könnte jetzt viele Pauschalempfehlungen raushauen, aber das ist natürlich ein bisschen redundant, dann kann man sein Risiko für Krebsarten, die ich jetzt genannt habe, kann man reduzieren. Was aus dieser Idee oder den Daten, die es da gibt, manchmal gemacht wird, ist die Idee, dass man Krebs aushungern kann. Und das wird in der komplementären Szene oder alternativmedizinischen Szene, trifft es vielleicht eher, wird das manchmal propagiert und das ist leider überhaupt nicht haltbar. Und das ist eine ganz destruktive Info, die dann vor allen Dingen Patienten gegeben wird, wenn sie schon eine Krebsdiagnose haben. Das habe ich leider wiederholt gesehen, dass Menschen dann in die Klinik kamen, nachdem sie irgendwie vor einem Jahr eine Brustkrebsdiagnose zum Beispiel bekommen haben und die Frauen dann mit der Idee, sie könnten diesen Krebs aushungern über die Mechanismen, die ich jetzt grob skizziert habe, also über das Insulin, das dann einfach weniger ausgeschüttet wird, der Krebs ausgehungert wird, wenn man eben nichts mehr isst und dann verschwindet. Und genau, das sind dann natürlich tragische Verläufe, weil der in der Zeit dann so sich weiter ausbildet, dass die Menschen dann in der Regel dann in die Klinik kommen, wenn es wirklich ganz spät ist und wenn man ihnen nur noch eine palliative Versorgung anbieten kann. Das heißt, wenn man diese basalen Lebensstilsäulen, gesunde Ernährung, Bewegung und Gewichtskontrolle für sich im Griff hat, wenn man passabel gut schläft, wenn man nicht raucht, wenn man übermäßige UV-Strahlung meidet, wenig Alkohol trinkt, dann hat man schon richtig viel gewonnen. Und das lässt sich natürlich total schwierig schätzen. Erstens, weil es sich methodologisch schwierig abbilden lässt und auch, weil das Krebsrisiko so eine sehr individuelle genetische Komponente hat. Aber es gibt Daten, die nahelegen, dass man circa 40-50% aller Krebserkrankungen durch einen solchen gesunden Lebensstil vermeiden könnte. Und das, finde ich, ist ermutigend, weil, ich hatte es eingangs gesagt, die Krebserkrankungen so ein Schreckgespenst sind. Alle haben Angst davor und das ist nachvollziehbar, das ist menschlich, eben weil es diesen schicksalhaften Charakter hat. Aber wenn wir wissen, dass wir knallhart auf dieses Risiko Einfluss ausüben können, dann finde ich das sehr ermutigend. Die zweite Regel, wenn es dann um Krebsprävention geht, ist, dass man, wenn man ihn hat, ihn so früh wie möglich erkennt. Und da macht eben die Schulmedizin ein ganz ausgezeichnetes Angebot, weil wir insbesondere bei den Krebsarten, die auf der Körperoberfläche sind, und damit meine ich nicht nur die Haut, beziehungsweise zählen nicht nur die dazu, sondern natürlich auch die Schleimhäute, den Magen, den Darm, vor allen Dingen den Dickdarm, einfach beobachten können. Und ich werde in weiteren Folgen auf jeden Fall darauf genauer eingehen und das ein bisschen mit euch durchdenken, wie konkret zum Beispiel beim Darmkrebs die Pathogenese ist und welche Möglichkeiten uns eben das zum Screening, zur frühzeitigen Detektion und dann auch zur Therapie gibt. Ich möchte es aber an dieser Stelle dabei belassen, kann nochmal ganz kurz zusammenfassen, dass Krebs eben eine Erkrankung ist, die durch erstens unkontrolliertes Zellwachstum und zweitens die Fähigkeit zur Metastasierung gekennzeichnet ist, dass es Mutationen in verschiedenen Genen gibt, die wir entweder bei Geburt schon mitkriegen, die aber häufig im Laufe des Lebens entstehen und die dann, wenn wir ein geschwächtes Immunsystem aus welchem Grund auch immer haben, eben begünstigen, dass wir eine Krebsmanifestation bekommen und dass trotz der vielen Fortschritte, die wir insgesamt in der Medizin gemacht haben, der Krebs leider oft schwer behandelbar bleibt, insbesondere wenn er eben spät entdeckt wird. Und daraus ergeben sich die beiden Implikationen, dass man die Prävention, soweit es möglich ist, ausreizt, also den Krebs möglichst gar nicht bekommt und zweitens dann die Vorsorgeuntersuchung oder Screenings wahrnimmt. Und da wird es in weiteren Folgen im Verlauf noch mehr Infos zu geben. Jetzt danke ich euch wie immer fürs Zuhören. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Das war eine weitere Folge im Podcast Länger Leben. Wenn du schon ein paar Mal reingehört hast, dann wirst du es längst bemerkt haben. Es geht um so viel mehr als nur darum, länger zu leben. Nämlich ganz grundsätzlich die Frage, wie wir die beste und gesündeste Version von uns selbst werden. Denn dadurch schaffen wir nicht nur die besten Voraussetzungen, um tatsächlich gesund alt zu werden, sondern auch dafür die Aufgaben, für die wir angetreten sind, zu erfüllen und tragende Beziehungen zu den Menschen in unserem Leben zu entwickeln. Ich kombiniere moderne Medizin mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und einem gesunden Pragmatismus, um dich dabei zu unterstützen, genau das zu erreichen. Ich arbeite auch im 1:1 mit Menschen zusammen. Und wenn du Interesse an solch einem persönlichen Mentoring hast, dann lass uns sprechen. Auf moritzbinder.com findest du mehr Infos und die Möglichkeit, einen unverbindlichen Termin zum Kennenlernen zu buchen. Für jetzt danke ich dir, dass du heute dabei warst. Alles Gute und bis zur nächsten Folge.